die Presse.
Alles, was wir heute sind, ist eigentlich eine Hommage, eine Liebeserklärung an unser Deutschland, in dem wir einst aufwachsen durften, aber vor allem auch an unsere Eltern. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, wo es kein Berufsrisiko ist, wenn ich sage, was ich denke. Wo ich nicht reduziert würde auf mein Geschlecht beispielsweise oder meine Haltung. Aber Krise ist immer. Und I'm sorry, trotzdem geht das Leben weiter. Wir sind noch nicht tot.
Wenn 5 Schwestern gemeinsam ein Buch schreiben, dann klingt das zuerst einmal nach einer ganz normalen Familiengeschichte. Bei Düsen Tekkal und ihren Schwestern ist dabei aber etwas anderes herausgekommen. In ihrem gemeinsamen Buch Wut und Wärme, das soeben beim Wiener Brandstätter Verlag erschienen ist, geht es vielmehr um Herkunft und Rebellion, um eine Schwesternschaft, die sich auch in die Gesellschaft übertragen lässt. Es geht um den Genozid an Jesidinnen und Jesiden 2014 und um politische Haltung in einer durchwegs angespannten Zeit. Düsen Tekkal ist deutsche Journalistin, Menschenrechtsaktivistin und Teil einer sehr großen jesidischen Familie. Sie ist die 3. von insgesamt 11 Geschwistern. Ihr Vater ist im Zuge der Gastarbeiterbewegung aus dem Süden der Türkei nach Deutschland gekommen. Später hat er dann seine Frau und die ersten Kinder nach Hannover nachgeholt. Zu Hause wurde bei den Tekkals Kurdisch gesprochen, allerdings draußen mit Freunden und in der Schule natürlich Deutsch. Düsen Tekkal ist heute zu Gast hier im Podcast Was wichtig ist und spricht mit mir über diesen Wechsel zwischen Journalisten und Aktivisten-Dasein. Sie spricht über die Verpflichtung, die Geschichte ihrer Volksgruppe zu erzählen, die sie spürt, und über das Aufwachsen in Deutschland, über das Laut- und Unbequemsein und auch darüber, warum es so wichtig ist, bei aktuellen politischen Konflikten in der Welt nicht zu schweigen. Ich bin Anna Wallner, seit 20 Jahren Journalistin bei der Presse und eine der Gastgeberinnen dieses Nachrichtenpodcasts. Bevor es gleich losgeht, noch ein Satz in eigener Sache. Wir wollen gerne mehr von Ihnen wissen. Gefällt Ihnen unsere Arbeit? Haben Sie Fragen an uns oder die Redaktion der Presse? Und haben Sie Wünsche, welche Gäste wir hier in Zukunft öfter einladen sollen? Wenn ja, dann schreiben Sie uns. Am Ende der Folge verrate ich Ihnen auch unsere E-Mail-Adresse. Oder Sie hinterlassen ganz einfach einen Kommentar auf dem Podcast-Catcher Ihrer Wahl. So, aber nun zu Düsen Tekkal, die wir ja schon ganz zu Beginn dieser Folge kurz hören konnten. Sie ist bei mir im Studio und ich frage Sie zuerst einmal, was denn das Buch, über das wir hier auch reden wollen, für Sie ist, eine Familiengeschichte oder ein politisches Manifest?
Alles, was privat ist, bei uns auch politisch ist. Und letztlich ist genau auch so diese Idee für das Buch entstanden, nämlich ein Gesellschaftskonzept, was alternativlos war, aufgrund unserer Identität, unserer Herkunft, unseres Geschlechts. Die Tatsache, dass wir aus einer Großfamilie kommen, also auch Kollektivismus lernen mussten, aber eben auch uns durchzusetzen. Und insofern ist das ein Buch, was auf jeden Fall über die Kernschwesternschaft hinausgeht und letztlich auch ein Versuch, sozusagen die letzten Jahrzehnte, in der wir diese Menschenrechtsarbeit ja schon umsetzen, teilbar zu machen, unsere Schatzkiste zu öffnen und viele dabei mitzunehmen.
Okay, jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Großfamilie. Wie groß, wissen wahrscheinlich nicht alle. Es sind eigentlich 11 Geschwister insgesamt. Ja. Sie sind die 3., glaube
genau,
ich, gewesen.
Genau, 3. von oben. Wir sind Zahlen. Also ab 5 war klar, wir haben keine Namen mehr.
Nummer 3.
Ja.
Da frage ich mich, was man überhaupt mal ganz generell in so einer großen Familie lernt über den eigenen Platz und über Lautstärke und über Durchsetzungsvermögen.
Mhm. Also ich glaube, alles, was man an Universitäten niemals erlernen könnte, das ist Herzensbildung. Und ich bin meinen Eltern sehr, sehr dankbar, dass sie uns diese soziale und emotionale Intelligenz vorgelebt haben, hands-on, weil sie uns mitgenommen haben, weil wir nie, sage ich mal, verwöhnt worden sind, aber trotzdem gesehen wurden. Und das ist ja gar nicht so einfach. Das heißt, dieses kollektivistische Denken, ich würde sagen, davon haben wir bis heute profitiert. Du lernst dich durchzusetzen, du lernst dich unterzuordnen, du lernst Rücksicht zu nehmen, du lernst schnell zu reden, du lernst schnell zu essen, du lernst manchmal beides parallel zu machen. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist wie so ein Konzert bei uns im Kopf, weil wir auch, als wir heranwachsend waren, immer schon mehrere Sachen parallel berücksichtigen mussten. Und wenn ich mir jetzt manchmal die Art und Weise angucke, wie wir mittlerweile zusammenarbeiten, auch als Sozialunternehmerin und Gründerin einer Menschenrechtsorganisation und Bildungsbewegung, muss ich manchmal schmunzeln, weil ich immer denke, das kommt mir doch alles sehr bekannt vor.
Sie sagen auch an einer Stelle oder schreiben an einer Stelle, nämlich ganz konkret Sie, dass Sie gelernt haben, sehr früh sich aufzulehnen. Mhm. Wogegen mussten Sie sich denn da am ehesten auflehnen? Gegen Regeln der Gesellschaft, gegen Erwartungen der Familie oder gegen Rollenbilder, die sich ja zwischen ihrer Herkunft, also dem Herkunftsland ihrer Eltern und dem deutschen Land, in dem sie dann ihre Heimat ist, wo es dann natürlich auch Unterschiede gab und Brüche gab.
Ja, eigentlich im Grunde genommen von allem etwas. Also das waren genau diese Aushandlungsprozesse, die bei Julia und Nina selbstverständlich waren und wo ich immer festgestellt habe, ich stoße an Grenzen und das wollte ich nicht. Und insofern würde ich schon sagen, dass ja meine erste Rebellion und der Widerstandsgeist sich formiert haben innerreligiös, innerkulturell, innerfamiliär. Und das, obwohl ich aus einer ja sehr liberalen Familie komme, einerseits. Andererseits bin ich Angehöriger einer Religionsgemeinschaft, die verfolgt wird, seitdem es sie gibt. Wie geht man mit diesem Trauma um? Also auch jahrhundertelanger Verfolgung, die Angst davor, auch die meiner Eltern, die ganz tief saß, nämlich die der Entwurzelung in einem fremden Land. Mein Vater war erst vor über 60 Jahren im Zuge der Gastarbeiteranwerbung nach Deutschland gekommen, aber diese Angst hat sie nie losgelassen. Und in meinen Teenagerjahren hat mich das genervt. Ich wollte frei sein, ich wollte leben, ich wollte mit Kultur und unseren Familienregeln ehrlich gesagt nichts zu tun haben. Ganz weit weg gewesen. Und der Völkermord 2014 an unserer Religionsgemeinschaft, begangen durch den IS, der im Grunde genommen die erste Generation, die nicht von Genozid betroffen war, nämlich uns, wieder daran erinnert hat, was es bedeutet, heutzutage eine Frau zu sein, Kurdin zu sein, Jesidin zu sein, hat mir schlagartig bewusst gemacht, warum meine Eltern diese Urangst in sich getragen haben. Und ja, das hat im Grunde genommen alles zurechtgerückt, würde ich fast sagen. Und andererseits hatte ich schon immer so das Gefühl, dass klar war, wo der Weg auch hingeht. Aber ich hatte so Parallelwünsche. Einerseits wollte ich so dieses deutsche Leben haben. Und es ist immer noch so. Ich habe manchmal das Gefühl, wir leben in so einer Twilight Zone. Und ich dachte immer, also meine Schwestern und ich dachten immer, wir sind so alleine dabei. Weil einerseits sind wir deutsch, andererseits sind wir kurdisch. Und dann habe ich meine iranischen Freundinnen kennengelernt und denen geht's genauso. Und es ist total witzig, wie wir uns manchmal so durch den Alltag tragen, weil man schon auch manchmal Situationen hat, wo man an seine Grenzen kommt, gerade vor dem Hintergrund dessen, was politisch passiert. Und das kann ja sehr kalt sein, was wir gerade weltweit erleben. Und das Thema Verrat spielt zum Beispiel auch eine sehr große Rolle, sowohl bei Kurden als auch bei Menschen aus dem Iran, die sich verraten fühlen von der Weltgemeinschaft, weil die Islamische Republik ihre Menschen seit über 47 Jahren unterdrückt. Und jetzt geht's eigentlich nur um Benzinpreise, die verhandelt werden. Und dann wird's plötzlich wieder relevant, was im Iran los ist. Und insofern will ich nur sagen, dass ja diese Kämpfe uns eigentlich begleitet haben seit Gedenken, seit Erinnern. Und ja, die waren vor allem in der Familie.
Ich finde auch ganz spannend, dass Sie das so gut beschreiben, dass es so zwischen Freiheit und Freiheitskampf ist. Dass Sie sehr wohl auch selber ja beschreiben, dass Ihre Familie jetzt nicht so traditionalistisch ist wie andere. Mhm. Dass Sie auch Fälle kennen, wo dann todunglückliche junge Frauen verheiratet wurden und so weiter. Dass Sie dort überhaupt nicht zu Hause sind sozusagen. Das ist nicht Ihre Realität. Das heißt, dass Sie dann nochmal so eine Sonderrolle einnehmen zwischen diesen beiden Welten, oder?
Ja und nein, weil ich habe trotzdem sehr viel traurige Bräute gesehen, die zwangsverheiratet worden sind. Und die waren nicht so weit weg aus meinem Umfeld, wie man glaubt. Und das fand ich auch wichtig zu thematisieren, auch in dem Buch. Es ist kein gefälliges Buch. Es ist auch ein Buch, was konfrontativ ist. Also wir gehen mit uns hart ins Gericht, aber auch mit unserer Umwelt. Und wer unsere Arbeit heute verfolgt, der sagt oft, dass er es mutig findet, was wir tun, weil wir eine Verteidigungslinie geworden sind gegen religiösen Extremismus, Rassismus, Antisemitismus. Aber um das zu verstehen, muss man verstehen, woher wir kommen. Und es gab bei uns die Zeit in unserem Leben, wo zur Debatte stand, Familie oder Freiheit. Und es war nicht so einfach, wie viele oft geglaubt haben im Außen. Und dass wir das geschafft haben, beides mitzunehmen, unsere Eltern auch mitzunehmen, ein Stück weit, und unsere Kultur dafür nicht hinter uns lassen mussten. Ich glaube, das ist eine Sogkraft, die wir dadurch entfacht haben, wo sich sehr viele Menschen mit identifizieren können. Also nicht nur kurdische Biografien, sondern auch Migrantisierte generell, ob arabisch, ob türkisch und übrigens auch hochtondeutsche Familien. Weil das kennt, glaube ich, auch jedes Kind, dass es die Wünsche der Eltern gibt und die eigenen. Und dann geht es eben darum, wie geht man damit um im Leben.
Sie haben jetzt gerade schon den Genozid an den Jesiden 2014 durch die IS-Truppen beschrieben. Sie sagen ja auch immer wieder, dass schon vorher auch ab den 2010er Jahren generell diese IS-Massenmorde Sie und Ihre Schwestern irgendwie auch nochmal neu politisiert haben und zu Aktivistinnen gemacht. Wie genau ist denn das damals dann passiert? Also nehmen Sie uns da mal mit, weil das ist ja auch ungefähr die Zeit, wo dann danach Ihre Organisationen nach und nach entstanden sind.
Ganz genau. Das war 2014 und das war auf jeden Fall lebensverändernd für mich, weil da kam es zum Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft. Ich habe damals als Redakteurin und Journalistin gearbeitet und meine Kollegen riefen mich an, meine Redaktionsleiter, und haben gesagt, hast du schon gehört? Und es war so bitter, weil ich habe immer nur gedacht, wie oft habe ich gesagt, dass ich gerne was machen würde, genau darüber, aber es hat niemanden interessiert. Und das ist sozusagen die Ironie des Schicksals, dass Geschichten erst erzählbar werden müssen und die werden oft erst erzählbar durch schreckliche Gräueltaten. Und dass ausgerechnet dieser Völkermord dann dafür gesorgt hat, dass plötzlich die Aufmerksamkeit da war für meine Volksgemeinschaft, die ich mir aber immer gewünscht habe, auch zu Zeiten des Friedens. Das war makaber und gleichzeitig ist daraus auch der Auftrag entstanden. Und diese Bilder gingen um die Welt. Das war zu der Zeit, als James Foley enthauptet worden ist, auch ein Kriegsbericht und Kriegsfotograf, Erstatter. Und der IS hat ja damals eine neue Masche von Terror bedient, nämlich, dass sie das auch, ihre Gräueltaten vor der Kamera sozusagen auch ins Internet gestellt haben und damit noch mehr Angst und Schrecken verbreitet haben. Und ich kann mich daran erinnern, dass sehr viele Leute dachten, oh Gott, was passiert denn da Grausames? Ist das fiktional? Ist das irrational? Passiert das wirklich? Aber es war die Lebenswirklichkeit meiner Leute. Das heißt, während andere sagen konnten, ach du Scheiße, Hauptsache ich nicht, das ist ja ganz weit weg, habe ich gesehen, dass das Menschen waren, die sahen aus wie ich. Und dass das Menschen waren, die umgebracht worden sind, weil sie dieselbe Religion hatten wie ich. Und die Tatsache, dass sich niemand weltweit zu dem Zeitpunkt dafür interessiert hat, hat mich wahnsinnig wütend gemacht. Und diese Wut war größer als meine Angst zu dem Zeitpunkt, weil es war gefährlich, dort runterzufahren. Ich wurde gewarnt. Die Flüge wurden eingestellt von Lufthansa, von Austrian Airlines. Mhm. Und Turkish Airlines waren die einzigen, die noch hingeflogen sind. Und ich habe dann den Entschluss gefasst, ich muss da runter. Komme, was wolle, ich muss es dokumentieren. Weil all das, was ich geworden war, auch als Journalistin, war der Tatsache geschuldet, dass ich eines Tages auch die Geschichte meiner Gemeinschaft erzählen wollte. Und wann, wenn nicht jetzt, für meine eigenen Leute da sein. Und ja, wir sind dann im August 2014 am 3.8., vom 2. auf den 3. ist es zum Völkermord gekommen, in den Shingal-Gebirgen, um es zu konkretisieren. Viele ältere Männer wurden in Massengräbern übereinandergelegt und umgebracht. Und unsere Frauen wurden auf Pickups verladen, wurden entführt, wurden anschließend versklavt, verkauft und vergewaltigt, auch auf Sklavenmärkten. Und unsere Kinder wurden als Kindersoldaten zwangsrekrutiert und hinterher auch als Selbstmordattentäter in die Luft gejagt. Und sollten dabei mehrere Menschen mitnehmen. Und all das ist vor den Augen der Weltöffentlichkeit passiert. Und ich wollte schreien. Ich konnte es nicht fassen. Und ich konnte auch die Stille nicht fassen parallel. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, runterzufahren. Mhm. Und der Einzige, der das verstanden hat, war mein eigener Vater. Weil er auch politisch war, weil er damals den ersten Menschenrechtsverein gegründet hat. Und dann habe ich einen Sender gesucht. Und das war gar nicht so einfach, weil das ja auch eine Frage war, nicht nur der Risikoabschätzung, sondern auch der Finanzen, weil da sowas ist teuer, wenn man das versichern muss. Und dann habe ich mit Stern TV, habe ich dann einen Sender gefunden, IUU damals, die gesagt haben, wir machen das mit ihr. Mhm. Und dann bin ich dort runtergefahren und ja, stand jetzt, Jahrzehnte später, eigentlich nie wieder in mein altes Leben zurückgekehrt, weil diese 5 Tage im August 2014 mein ganzes Leben, ich würde nicht sagen auf den Kopf gestellt haben, sondern klargestellt haben. Weil ich gesehen habe, was Menschen mit Menschen machen, weil sie der vermeintlich falschen Religion angehören. Und ich habe auch meinen Auftrag begriffen. Und mir war klar, in dem Moment, als ich dort ankam, du bist ab heute nicht nur mehr Journalistin. Du bist jetzt Aktivistin. Du musst jetzt für dein Volk da sein. Und du musst alles all in. Du musst alles reingeben. Und, das gebe ich auch zu, ich war nicht mehr neutral. Für mich gab es keine Neutralität angesichts des Völkermords gegen die IS-Mörderbanden und den jesidischen Opfern. Gab's nicht.
Kann man dann sagen, dass Sie in Ihrer Arbeit als Journalistin, wenn es um dieses Themenspektrum geht, eigentlich Aktivistin sind?
Sagen wir mal so.
Aber trotzdem Journalistin geblieben sind.
Genau, also mit einem großen journalistischen Herzen. Und mir ist bis heute klar, dass wenn ich das Thema anfasse, dann muss es besonders gut sein. Weil ich mich sozusagen nicht dem Vorwurf aussetzen darf, dass ich gebiased bin oder einseitig. Aber da möchte ich nochmal die Frage der Neutralität in den Raum gestellt haben, weil ich halte das ja für einen großen Irrtum, weil ich glaube, gar nichts ist neutral, sondern es geht darum, so transparent wie möglich mit den Tatsachen umzugehen. Und ich habe ja einen Dokumentarfilm gedreht, meine Reise in den Genozid, und es gibt eine Stelle in dem Film, wo ich in die Kamera gucke und sage, ich bin keine Journalistin mehr. Und in dem Moment habe ich den Drehprozess ja auch offengelegt. Und insofern stimmt das auch, aber mir ist sozusagen auch die transparente Berichterstattung und der Journalismus generell gerade in einer Zeit von Desinformationsflut natürlich wahnsinnig wichtig. Und ich glaube auch, die Tatsache, dass wir mittlerweile wirklich hunderttausende Follower, dass wir Millionen Menschen haben, die sich auch mit uns identifizieren, die uns vertrauen. Also Vertrauen ist zu einer wichtigen Währung geworden im Journalismus. Und das hätten wir nicht, oder auch im Aktivismus, wenn die Leute das Gefühl hätten, wir wären einseitig. Mhm. Sondern wir zwingen auch uns selber, immer wieder genauer hinzugucken. Und das mag jetzt erstmal makaber klingen, aber als sogar die Angehörigen von IS-Kämpfern sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, wir brauchen Hilfe, weil das waren auch ganz viele Deutsche dabei. Da habe ich verstanden, dass wir uns zumindest so viel Vertrauen erarbeitet haben, dass ihr da auch das Gefühl hat, dass er sich bei uns melden kann.
Jetzt ist es 2014 passiert. Mhm. In der Zwischenzeit, wir brauchen gar nicht aufzählen, wir wissen alle, was da draußen in der Welt los ist. Wir reden dann auch noch bitte gerne über den Iran, aber ich würde jetzt nur allgemein fragen, wie ist denn jetzt Ihre Wahrnehmung, wie groß ist das Interesse an der jesidischen Bevölkerung, an nach wie vor existierenden Terror der IS-Truppen, der sich zwar verlagert hat und vielleicht etwas weniger eben im Vordergrund steht. Ja, also es sind 12 Jahre vergangen. Mhm. Was ist in diesen 12 Jahren, was dieses Themenfeld anbelangt, passiert?
Es gibt kein Interesse. Und das ist das, wo ich herkomme. Dass wir eigentlich immer die Geschichte erzählen, für die sich niemand interessiert. Und die müssen wir erzählbar machen. Das heißt, mich interessiert nicht, ob es die Leute interessiert. Sondern meine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass es die Menschen interessiert. Und die traurige Bilanz ist, dass wir die Jesiden bitter im Stich gelassen haben. Also der Völkermord an der Religionsgemeinschaft der Jesiden wurde international anerkannt und 2023 auch von der deutschen Bundesregierung, was feierlich begangen worden ist. Und ich hätte mir nicht in den Träumen ausmalen können, dass ausgerechnet diese vulnerable Menschengruppe die größten Opfer von Islamisten abgeschoben werden. Und genau das passiert. Wir schieben in Deutschland Jesiden ab in Genozidgebiet und glauben damit, unsere Gesellschaft sicherer zu machen. Also was ja wirklich unverständlich ist. Also das kannst du ja dem konservativsten Knochen, kannst du das nicht erklären. Und das zeigt, finde ich schon, auch an diesem Beispiel wird deutlich, wie viel bei uns in Schieflage geraten ist. Weil das hat mit Humanismus nichts mehr zu tun, wenn wir nur noch nach Zahlen abschieben. Und die Tatsache, dass Jesiden zufällig gelistet sind unter irakische Staatsbürger, sorgt genau für diesen Irrsinn, der natürlich Menschenleben fordert. Das heißt, diejenigen, die die Abschiebebescheide in den Briefkästen haben, verstecken sich im Wald, die haben Selbstmordgedanken, die sind getriggert, die werden retraumatisiert. Und was auch wichtig ist, das sind Menschen, die sind integriert, die sind in Lohn und Brot, die werden gefunden, man weiß, wo die sind, die verstecken sich nicht. Und dass man das Gute bestraft und das Böse sozusagen belohnt, das ist ja so ein Zustand gegenwärtig, wo wir generell aufpassen müssen.
Mhm. Sie haben sich eben auch an die Fahne geheftet, abseits der journalistischen Arbeit etwas zu tun.
Ja.
Sie haben vorher gesagt, der Einzige, der mich wirklich verstanden hat, war mein Vater. Mhm. Aber es kommen ja da auch Ihre Schwestern ins Spiel,
genau,
die ich jetzt nochmal kurz hier erwähnen will. Also Sie haben mit Tülin, Tugba, Tuna und Tekal dieses Buch geschrieben, weil Sie fünf auch seit dieser Zeit ungefähr sich gemeinsam auch engagieren in verschiedenen Initiativen.
Genau.
Wann sind denn da die Schwestern mit an Bord gekommen?
Also eigentlich waren die ganze Zeit da, okay, aber die waren nicht sichtbar und hörbar. Und das ist auch wieder Prinzip Großfamilie, ein Organismus. Jeder übernimmt das, was zu tun ist. Wir schließen Lücken, ja. Und
was macht, welche Schwester macht
zum
was
Beispiel
bei
Tejan ist, Tejan macht wirklich die Geschäftsführung. Mhm. Also sie ist der Grund, dass es uns noch gibt als Organisation. Das eine ist das, was man anschiebt, aber den Erhalt, das ist ja die Königsdisziplin, das ist die Kernerarbeit. Das macht Tejan, deswegen ist der Spitzname auch Deutsche Eiche, weil die geht auch ins Kleinklein. Und Tuba leitet bei uns die Sportprojekte, die macht das Projekt Scoring Girls unter anderem in Syrien, im Irak, in Köln, in München und in Berlin.
Das ist natürlich schon wegen ihrer eigenen persönlichen
Biografie, weil sie selber Profifußballerin war und auch was zurückgeben wollte, also jeder das, was er kann. Tuna kümmert sich ums Personalwesen und hat Bürokauffrau gelernt und das hat sich sozusagen dann so etabliert, dass sie da auch reingewachsen ist. Und Tülin macht bei uns Partnership und German Dream, also für die Bildungsbewegung. Und der Wunsch, warum dieses Buch auch entstanden ist, war, dass auch ich persönlich das Gefühl hatte, es wird höchste Zeit, dass die auch mal gesehen werden. Und ich weiß, dass viele da draußen immer dachten, Düsen und ihre Schwestern. Aber jetzt wird klar, Düsen, Tejan, Tuba, Tuna und Tülin. Und dass keine weniger stark ist, nur weil die andere sichtbarer ist. Und das ist auch so ein Prinzip, was wir sozusagen erlebbar machen, weil wir einfach zeigen, dass wir uns tragen, so wie wir sind. Und auch wenn das pathetisch klingt, geht es uns auch darum, die Menschen daran zu erinnern, wer sie sein können, wenn sie ihre Ängste überwinden. Und damit sind wir zu einem Sehnsuchtsort geworden. Aber natürlich haben wir auf der anderen Seite auch wahnsinnige Kämpfe, die überhaupt nichts mit Sehnsüchten zu tun haben, wo es wirklich um Existenzfragen geht, ums blanke Überleben geht, wo leider auch wir von Morddrohungen betroffen sind, auch in Europa, auch in Deutschland. Und wo immer dieses Damoklesschwert auch über uns schwebt. Aber leider kennen wir das nicht anders. Weder als Frauen, noch als Jesidinnen, noch als Kurdinnen. Und das war uns auch wichtig und erwähnenswert zu beschreiben, weil wir oft gefragt werden, wie macht ihr das? Woher nehmt ihr die Kraft? Woher nehmt ihr den Mut? Woher nehmt ihr die Wut, aber auch die Wärme? So ist ja auch der Titel zustande gekommen. Und das haben wir versucht, im Grunde genommen zu beschreiben. Und die Antworten liegen auch in unserer sozialen Prägung und der Kindheit.
Ich glaube, es ist, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe es richtig, aber Tülin, die auf Instagram auch immer wieder eure Mutter filmt. Und das finde ich sehr berührend. Ich habe mir das jetzt ein bisschen angeschaut, so quasi auch die Frau zu sehen, die hinter euch Schwestern auch steht und von der ihr kommt. Wie ist das entstanden? Also, da muss man dazu sagen, eure Mutter kann nur bruchhaft Deutsch, versteht aber natürlich euch immer. Und es ist ganz witzig, wie ihr dann auch dieses Buch mit den Eltern, mit beiden inszeniert oder wie eben in so kleinen Videos, wie man das halt auf Instagram heutzutage macht. Man sieht da einen großen Stolz, aber auch ein bisschen so, habe ich das Gefühl, das sind zwei Eltern, die denen ist auch ein bisschen egal, ob da ein Buch entstanden ist oder nicht, weil ihr seid einfach die Kinder und so ganz, also diesen Stolz, den man jetzt vielleicht selber hat, den gibt's da nicht. Sehe ich das richtig?
Ja, das stimmt. Meine Mutter ist wahnsinnig unbeeindruckt vom Leben. Und irgendwie liebe ich das, weil ich weiß gar nicht, was wir noch alles machen müssen, bis die mal sagt oder mal anfängt zu klatschen oder sagt, es reicht jetzt, ne? Aber irgendwie liebe ich es auch an ihr, weil sie legt Wert auf ganz einfache Tugenden, nämlich Demut, Bescheidenheit, Bodenständigkeit. Sie sagt, macht euch nicht abhängig, seid finanziell unabhängig, damit ihr euch nicht blamiert, damit Leute nicht mit dem Finger auf euch zeigen. Das sind so ganz traditionelle, einfache Werte, die wahrscheinlich viele kennen. Der ein paar Zentimeter über dem Boden schwebt, ist mein Vater.
Okay.
Der wollte immer mehr vom Leben. Der hat sich nie mit dem Ist-Zustand zufrieden gegeben. Das fing schon damit an, als er in Deutschland angekommen ist, dass er nicht am Fließband stehen wollte. Und seine Brüder haben zu ihm gesagt, bist du irre? Bist du verrückt? Das ist dein Job und das musst du machen. Und mein Vater hat gesagt, ich werde verrückt hier. Und dann ist er los und hat einen neuen Job gefunden als Fliesenleger. Das heißt, mein Vater ist der immer mehr wollte. Meine Mutter ist auch die, die hält. Und die sozusagen alles zusammenhält auch. Ja. Und das, was Sie gerade beschrieben haben, ist etwas, was mich auch bis heute berührt und besorgt. Ich gebe es ganz offen und ehrlich zu. Und ich weiß, dass ich und meine Schwester Tülin da auch sehr viele Konflikte ausgetragen haben, weil ich immer dachte, mein Gott, das ist doch ein bisschen zu viel. Das ist doch ein bisschen zu intim. Und da musste ich auch an Hannah Arendt denken, an diesen Satz, das Wagnis der Öffentlichkeit und was es mit einem macht. Und wenn du die Familie sozusagen sichtbar und hörbar machst, in einer Zeit, wo wir von Rassismus, Marginalisierung, Cancel Culture, Feindmarkierung von allen Seiten betroffen sind, gehst du auch ein Risiko ein. Aber irgendwann war die Sehnsucht danach, es zu zeigen, größer als die Angst davor. Also auch wieder so ein Moment. Und warum sollen wir eigentlich darauf verzichten, eine Geschichte zu erzählen, die untererzählt ist? Und zwar an die Geschichte einer ganzen Generation. Also Erinnerungs- und Gedächtniskultur bedeutet auch, an diese Gastarbeitergeneration zu erinnern. Und alles, was wir heute sind, ist eigentlich eine Hommage, eine Liebeserklärung an unser Deutschland, in dem wir einst aufwachsen durften, aber vor allem auch an unsere Eltern, dessen Geschichten unerzählt sind und dessen Träume unerfüllt geblieben sind. Und meine Mutter hat ja bis heute nicht lesen und schreiben gelernt. Und natürlich weiß ich, dass dann Leute von außen sagen, ja, dann sollte es halt lernen. Aber so einfach ist es nicht. Und sie hat 11 Kinder auf die Welt gebracht, auf den Weg gebracht. Und ich glaube, für Tülin ist das auch wichtig, was einzulösen, weil sie beschreibt ja auch immer, dass es eine Phase in ihrem Leben gab, wo sie sich geschämt hat für meine Mama und heute schämt sie sich dafür, dass sie sich für Mama geschämt hat. Und warum hat sie sich damals geschämt? Weil sie dem Druck nicht standhalten konnte, weil sie dazugehören wollte, weil sie so deutsch wie möglich sein wollte. Und was wir heute versuchen, ist eigentlich zu zeigen, ja, wir sind ziemlich deutsch, aber wir sind auch ziemlich kurdisch, wir sind auch ziemlich jesidisch und auch das ist ein Teil der hiesigen Gesellschaft. Auch das ist ein europäisches Konzept, sage ich mal. Das kennt man in Österreich, wir kennen es ja auch in Deutschland. Und die Tatsache, dass jeder vierte Zuwanderungsgeschichte hat und wir immer nur als Opfer verhandelt werden oder als Teil des Problems, das war uns einfach zu wenig. Und ich meine, wie viele Geschichten gibt's von weißen Cis-Männern? Also warum nicht auch mal eine Geschichte über coole, starke Frauen?
Ja.
Und dann kann man sich gern daran reiben, kein Problem. Aber nochmal, warum soll ich es denn lassen? Warum sollen wir es denn lassen? Und das ist auch nochmal die Wut, sage ich jetzt mal, ne, die dann da auch so hochkommt, weil ich dann auch oft denke, nee, es gibt keinen Grund und so schon mal gar nicht. Und deswegen glaube ich, ja, ist es wichtig, Angebote zu machen, denn der Grund, warum man es lässt, also häufig auch bei Frauen, ist ja die Angst davor, bewertet zu werden und falsch verstanden zu werden und gecancelt zu werden. Und ich finde, es muss uns einfach noch egaler werden, was andere über uns denken.
Jetzt will ich ein einziges Mal an der Stelle auch Männer reinholen, einfach weil es mich interessiert.
Gerne.
Nach der Lektüre des Buches, die, wenn ich es richtig zähle, 6 Brüder.
4.
Also 4.
Genau, okay. 7 Mädchen, 4 Brüder.
Ah, 7 Mädchen, okay. Die 4 Brüder, was machen denn die in eurer Familie? Was haben denn die für eine Rolle eingenommen, wenn hier so viele starke Frauen als Schwestern sind? Und wie sehen die dieses Buch?
Ja, also erstens sind wir gar nicht alle stark. Wir sind nicht immer stark, wir sind nicht perfekt. Wir sind eine ganz normale Familie mit all den Brüchen und Widersprüchen und Herausforderungen. und trotzdem, glaube ich, einer großen Portion Liebe und Zusammenhalt. Aber ich möchte nicht so tun, als wenn wir die Superfamilie wären. Sind wir nicht. Und meine Brüder gliedern sich da ein. Also meine Brüder sind wahnsinnig spannend. Zwei meiner Brüder haben für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Die anderen beiden sind auch selbstständig im Gastronomiegewerbe. Die haben die Dean und David Ketten in Niedersachsen, haben sie mehrere Läden, sind sehr, sehr fleißig, sind sehr treue Söhne, auch an der Seite meiner Eltern, kümmern sich auch quasi um ihre Altersvorsorge. Und für die sind wir die Verrückten, ja, so ein bisschen. Also, und ich habe dann manchmal auch so Sätze gehört, was denn noch alles, ne? Und die sind auch realistischer, würde ich sagen. Und in Anführungsstrichen normaler. Und ich bin ganz stolz auf die und die auch auf uns, weil das sicherlich nicht einfach ist, auch für Brüder nicht, so starke Schwestern zu haben. Aber andererseits hatten sie keine andere Wahl, weil die hatten schon eine wahnsinnig starke Mutter, nämlich unsere Mutter. Und die sind mit starken Frauenfiguren aufgewachsen und daran sind sie gewachsen. Das merke ich auch an den Frauen, die sie sich ausgesucht haben. Das sind nämlich auch richtige Powerfrauen. Und das zeigt eben, dass diese Stereotype nur bedingt greifen. Also zum Beispiel auch, als meine Schwester Fußballerin werden wollte, da hat meine Mutter eher die Nase gerümpft und es waren meine Brüder, die meine Mutter überzeugt haben oder so getan haben, als wenn die dreckige Fußballwäsche von ihnen wäre. Wir haben uns immer gegenseitig gedeckt, ne? Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und trotzdem möchte ich auch nicht so tun, als wenn das Bullabü wäre, weil manchmal machen sie sich natürlich auch Sorgen, wenn sie mitbekommen, dass ich wieder Morddrohungen kriege, dass ich angegriffen werde, wie beispielsweise bei dem Besuch von Al-Shara, dem Interimspräsidenten aus Syrien, der in Deutschland empfangen worden ist von dem Bundeskanzler. Ich habe an einer Regierungskonferenz teilgenommen, habe das kritisch eingeordnet, bin dann beschimpft worden. Und das geht ja an denen nicht vorbei. Und manchmal werden dann die Sachen nicht ausgesprochen und irgendwann bricht's dann aber aus, ne? Nach dem Motto, ja, aber das ist doch viel zu gefährlich und wie lange willst du das noch machen? Und du musst doch jetzt auch mal ein sichereres Leben und ein stabileres Leben. Was man dann halt so hört, ne? Wenn man Aktivistin ist, genau.
Diese Morddrohungen und diese auch Hassrede, die Ihnen da begegnet, können Sie uns da ein bisschen mitnehmen, wie sich das auch verändert hat in den vergangenen Jahren? Es ist jetzt wohl wieder etwas mehr geworden, ja, auch aufgrund dieser Regierungssitzung. Aber was genau bekommen Sie? Mhm. Wie regelmäßig ist das? Und wo haben Sie Angst aufzutreten? Wo nicht? Brauchen Sie einen Personenschutz?
Also bei öffentlichen Veranstaltungen werde ich tatsächlich mittlerweile begleitet. Es geht einfach nicht mehr anders, weil es auch schon zu Übergriffen kam auf Veranstaltungen. Und ich habe immer versucht, dem keinen Raum zu geben, weil wir genug zu tun haben. Und diese Angriffe sind ja vor allem eins, Ablenkung. Sie sollen uns ablenken, müde machen, mürbe machen und dieses Spiel dürfen wir selber nicht mitmachen. Und warum ich es trotzdem teilbar mache, ist, weil wir selbstverständlich kein Einzelfall sind, es ist strukturell und weil unsere heile Welt immer von allen Seiten bedroht worden ist. Dadurch, dass wir auch keinem Lager angehören. Und das ist dann natürlich besonders herausfordernd an der Zeit von Lagerdenken und Bekenntniszwang. Und die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, da stecken viele auch gerne den Kopf in den Sand. Und wir konfrontieren diese Themen natürlich und das macht die Menschen wütend, weil wir mittlerweile gehört und gesehen werden. Und ich sage mal, wenn es eine Leistung gibt, dann ist es die, dass wir nicht mehr ignoriert werden können. Das heißt, wenn wir die Leute schon aufregen, haben wir schon was erreicht. Und das ist auch etwas, was ich versuche vorzuleben und das möchte ich vor allem auch den Frauen unter uns sagen, dass meine Lebenserfahrung in meinen jungen Jahren bis jetzt ist, dass immer dann, wenn es relevant wird, kommt der meiste Hass, kommt der meiste Widerstand, wenn es um Narrative geht und wenn wir es wagen, den Extremisten, Islamisten, Rassisten, dem Patriarchat was entgegenzusetzen. Was erlauben sich diese Frauen? Wie können die nur? Wie können die es wagen? Und da bin ich mittlerweile sehr sensibilisiert. Ich lasse mir von Angst machen keine Angst machen. Ja. Und wenn das in letzter Konsequenz bedeutet, dass mir was passiert, dann habe ich wenigstens bis dahin aufrecht gestanden und gelebt. Und das ist tief in mir drin. Ich glaube, das ist auch der heilige Zorn meiner Vorfahren. Weil wir hätten bis heute nicht überlebt, wenn wir eingeknickt wären oder schlapp gemacht hätten. Und wenn meine Großmutter es geschafft hat, zwei Generationen vor mir, an der türkisch-syrischen Grenze ihre Frau zu stehen, als Hebamme, als Medizinerin, aufrecht zu gehen. Und genauso wie meine Mutter, als marginalisierte Frau, die tätowiert war im Gesicht, dadurch, dass sie diese jesidischen Ornamente im Gesicht hatte, die ein Kopftuch hatte, die Fatma heißt, gebrochen Deutsch spricht, immer noch nicht lesen und schreiben kann. Wenn die es geschafft hat, dann schaffen wir das auch. Und das ist auch wieder die Wut, ja, weil ich dann so denke, aber es ist eine gesunde Wut. Es ist eher so eine Angst-Lust-Grenze, ne? Dass ich dann auch denke, ja gut, das kann jetzt ein bisschen krasser werden, aber das gebe ich den Leuten nicht oder dem nicht oder der nicht, dass sie sich damit durchsetzen. Und dann sage ich, dann geben wir uns leider, also vielleicht einfach hin, also auch ungeschont und roh, aber ehrlich.
Aber das, was Sie gerade beschreiben, diese zwei Generationen vor Ihnen, es stimmt, dass jede Generation und jede Frau hier ihre eigene Realität hatte, mit der sie zurechtkommen musste und sich offenbar stark dem gestellt hat. In eurer Generation ist es aber halt jetzt vor allem zum Beispiel diese digitale Welt, in der genau. wir uns alle bewegen und auch gerne frei bewegen wollen ja. und wo Frauen aus verschiedensten Gründen mhm. mehr noch als Männer, aber übrigens auch Männer mhm. merken, da gibt's Grenzen, weil mhm. man eben heute über das Digitale so stark Druck ausüben kann. Mhm. Und das muss man schon auch mal sagen, dass das halt einfach etwas ist, das sich extrem verändert hat, gerade mhm. auch in den vergangenen, sagen wir, 10 Jahren, mhm. dass man hier so stark Anfeindungen ausgesetzt ist. Mhm. Und ich finde es bewundernswert, wenn man das so sagen kann, wie Sie jetzt gerade, so quasi, wenn meine Vorfahrinnen das geschafft haben, dann werde ich das auch schaffen. Aber in der Realität interessiert mich trotzdem auch, wie man das macht. Also liest ja. man dann die ganzen Kommentare nicht mehr? Hat man jemanden, der einem die E-Mails vorsortiert? Wie kann man da wirklich versuchen, auch diese Angst nicht aufkommen zu lassen und sich eben nicht einschüchtern zu lassen?
Übrigens gibt es ja auch solche und solche Tage. Mm. Machen wir uns nichts vor.
Also es gibt wahrscheinlich auch Love.
Manchmal Praise, kommt ein Kommentar oder? Und wenn du nicht gut drauf bist, kannst du dich wirklich zerreißen. Und dann beschäftigst du dich damit und dann ärgerst du dich darüber, weil die dann plötzlich in deinem Kopf sind, was die gar nicht verdient haben. Das heißt, ich habe gelernt, damit umzugehen. Weil nochmal, da geht es ja auch um Ablenkung und alles, was justiziabel ist, wird zur Anzeige gebracht, ganz einfach. Also ich glaube, das Gefühl der Machtlosigkeit und die Ohnmachtsgefühle, das ist das, was uns Frauen aufregt. Und das regt uns so sehr auf, dass wir jetzt ja auch eine Initiative gemeinsam mit Ricarda Lang und Christina Lunz initiiert haben an die Bundesregierung mit ganz vielen großartigen Frauen, wo wir eben sagen, nur weil wir jetzt zum Beispiel einen Resilienzmuskel haben, heißt das nicht, dass wir damit Strukturen auskompensieren können. Ich wünsche den anderen Menschen diese Resilienz gar nicht, die wir entwickeln mussten. Wir sind ja in diesem Trainingslager groß geworden. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, wo es kein Berufsrisiko ist, wenn ich sage, was ich denke. Wo ich nicht reduziert würde auf mein Geschlecht beispielsweise oder meine Haltung. Wir sind in einer Welt angekommen, gerade digital, wo das Patriarchat uns sagen will, was wir zu sagen haben und was nicht. Und man uns den Mund verbieten will. Ja, so empfinde ich das. Wie kannst du nur? Und äußer dich nicht dazu. Und das hier ist Männersache und zu Krieg und Frieden schon mal gar nicht. Da meine ich mit. Das habe ich mir zu Hause nicht verbieten lassen, auch nicht in meinem Kulturkreis. Da habe ich mich auch an die Männertische gesetzt, obwohl die nicht für mich vorgesehen waren. Da habe ich mich an die Männertische gesetzt und damit geredet. Und das mache ich digital genauso. Aber diese Gesetzeslücken, und es sind Gesetzeslücken, die müssen von der Bundesregierung in dem Fall angegangen werden, sonst fällt man uns in den Rücken. Und es gibt einen festen Teil internalisierter Misogynie und Frauenhass, wo wir Gesetzesinitiativen brauchen, die auf den Weg gebracht werden müssen. Und wir sind ja kein Einzelfall. Es betrifft ja jeden, jede bekannte Frau übrigens. Und du kannst noch so wirkungskräftig sein oder angeblich machtvoll. Du bist hoffnungslos ausgeliefert. Was haben wir alles zur Anzeige gebracht? Und was wurde alles eingestellt? Dieses Gefühl der Ohnmacht, was sich einstellt, das ist gefährlich. Und das sind auch Situationen, wo Demokratie gefährdet wird, weil die Leute fangen irgendwann an, auszusteigern, nichts mehr zu sagen. Und dann wundern wir uns, warum die Stimme der Mitte plötzlich nicht mehr gehört wird, weil wir den Radikalinskis das Zepter überlassen haben. Und die Algorithmusdynamiken sind ja nicht vom Himmel gefallen. Die sind Männer gemacht, die kommen aus den Staaten. Das sind die Tech-Unternehmen, die eine Mitverantwortung haben. Und da muss es Regularien geben. Mhm. Und mehr Konzentration auf Europa. Ich meine, die USA zeigen uns ja gerade, wie gefährlich das ist, wenn wir uns abhängig machen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir nicht unabhängig sind.
Hm. Apropos unabhängig, Sie betonen gerne, dass Sie keiner Partei, keinem System angehören, nur für die Sache kämpfen. Gab es eigentlich schon mal Anfragen von Parteien? Sie haben jetzt gerade erwähnt, Ricarda Lang, die ja. grüne Politikerin, mit der Sie gemeinsam eine Initiative machen. Gab es da schon so ja. quasi... Wer zum Beispiel?
Also zum Beispiel war ich ja auch mal im Schattenkabinett für die mhm. CDU mhm. und bin damals auch für Integration und Frauen gehandelt worden. Dann bin ich auf Bundesebene von Angela Merkel mal angefragt worden für ein Integrationsamt, was dann nicht geklappt hat. Mhm. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass ich dafür in Frage gekommen bin. Hätte Fahrradkette. Aber insofern, ich sag mal, wenn man wirklich was verändern will, muss man an der Politik dran sein, aber du musst nicht drin sein. Und ich genieße meine Rolle sehr, weil sie macht mich unabhängig, sie ist außenparlamentarisch, wir können Druck ausüben und die Frage am Ende des Tages ist ja wirklich, wer macht Politik? Und da im Austausch zu sein mit verschiedenen politischen Entscheidungsträgern, die wir respektieren und die gute Arbeit machen, das ist für mich parteiübergreifend. Also das ist ja dieses Schwarz-Weiß-Denken oder die Parteiensysteme sind ja komplett überholt. Deswegen greifen die auch nicht mehr richtig und werden ja ersetzt sozusagen auch durch vieles andere. Und da habe ich schon das Gefühl, dass wir sehr viel Wirkungskraft entwickelt haben, auch durch unsere Glaubwürdigkeit, durch unsere Zähigkeit, die Langfristigkeit. Also ich glaube, 11 Jahre Menschenrechtsarbeit sprechen auch für sich. Wir sind keine Eintagsfliegen. Wir sind keine sozusagen Instagram-Zitatkachel-Aktivisten, sondern unsere Projekte finden on the ground statt. Wir hatten Frauenhäuser in Afghanistan. Wir haben Frauenhäuser und Archivzentren in Syrien oder in Irak oder irakisch-Kurdistan. Und ich glaube, da bekommen Menschen Respekt und Wertschätzung. Weil am Ende des Tages interessiert mich auch bei anderen, was machst du eigentlich? Was machst du wirklich? Also nicht, wie verkaufst du dich? Und ich kann ja auch nur über das reden, was ich mache. Und trotzdem haben wir natürlich also Kampagnen hinter uns. Das kann man nicht anders bezeichnen. Also wo Leute wirklich versucht haben, uns zu vernichten. Auch über Informationsfreiheitsgesetz Anfragen, über Falschbehauptungen, über Fake News, Seiten, die generiert worden sind, die alleine über den Hass auf mich persönlich eine Followerschaft aufgebaut haben, die mir wirklich Sorgen gemacht hat. Und wenn der Hass belohnt wird, und das ist die Zeit, in der wir leben, dann haben Frauen auch ein geringes Mindesthaltbarkeitsdatum. Und da gibt's ja verschiedene Studien zu, wie viel Kraft und Macht man Frauen zugesteht, bis man Lust hat, sie wieder zu zerstören. Und das sind Dinge, sage ich mal, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Also gerade auch dahingehend, in was für einer Gesellschaft wollen wir künftig leben. Und bitte nicht falsch verstehen, das mache ich jetzt nicht in Abgrenzung zu Männern. Ich liebe Männer. Sondern wir brauchen die guten Männer im Kampf gegen das Patriarchat. Also ich würde eher sagen, die neue Welt gegen die alte Welt. Und das ist ein gemeinsamer Kampf. Und das ist etwas, was mir mein Vater und meine Brüder ja auch beigebracht haben. Und trotzdem habe ich beide Seiten natürlich kennengelernt.
Hm. Apropos Patriarchat, das ist ein gutes Bindewort zum nächsten Thema Iran. Mhm. Sie und Ihre Schwestern haben sich ja auch früh schon immer wieder in der Bewegung Frau, Leben, Freiheit ab 2022 geäußert und auch Auftritte gehabt. Wie sehen denn Sie jetzt die jüngsten Entwicklungen rund um den Iran?
Ja, ich glaube, das muss man vor allem die Iraner fragen und die fühlen sich verraten und verkauft. Und zwar seit über 47 Jahren. Und die Tatsache, dass wir erst wieder anfangen, über den Iran zu reden, wenn wir an der Tankstelle merken, dass die Benzinpreise gestiegen sind, zeigt ja, wie eiskalt diese Politik gestaltet wird. Und alle reden von Menschenrechten und Zivilgesellschaften, aber für niemanden sind sie relevant.
Wobei ich einschränken möchte, haben Sie nämlich vorher schon mal gesagt, ich finde ja, dass vor dem Angriff Israels und der USA auf den Iran am 28. Februar in diesen Wochen rund um den Jahreswechsel, wo diese Proteste wieder so laut wurden im Iran, schon sehr stark der Fokus war auf die Bevölkerung und wie es denen geht und die Hoffnung, dass sie irgendwann von diesem Regime befreit werden. Dann kam es zu diesem Angriff und dann ist tatsächlich passiert, was Sie jetzt beschreiben, dass plötzlich alle wieder mehr von der Wirtschaft und von den Folgen für uns alle sprechen. Mhm. Und jetzt hat man überhaupt das Gefühl, es ist ein Monat, ein bisschen mehr sogar schon ins Land gezogen, fast 6 Wochen. Es ist ein absolutes Chaos oder wie man es auch auf Amerikanisch sagen würde, Shitshow. Und kaum jemand spricht über die Bevölkerung im Iran und über die Zerstörung, die dort jetzt jeden Tag auf der Tagesordnung steht.
Ich habe das ja sehr eng begleitet, weil ich ja auch Anfang des Jahres eigentlich von Anfang an, als diese Proteste auf den Straßen losgingen, und das war eine Zäsur, also es gab einen Moment davor und einen danach und infolgedessen ja über 30.000 Tote, und es hat nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sich die Menschen dort gewünscht haben, und es hatte natürlich auch damit zu tun, dass das Internet abgeschaltet worden ist. Das ist das, was die Islamische Republik immer macht, wenn es blutig wird, und das zeigt sozusagen auch die Herausforderungen, die wir als liberaler Westen haben. Wie bekämpft man ein System, was sozusagen über diesen Kampf überlebt und was sich davon nährt? Und das haben die USA komplett unterschätzt, würde ich sagen. Und jetzt bedingen sie sich gegenseitig. Und trotzdem ist es wichtig, auch während des Kriegs zwischen dem Iran, Israel und den USA, immer wieder auch darauf hinzuweisen, dass sozusagen der Krieg durch die Islamische Republik gegen die eine Zivilbevölkerung parallel immer noch stattfindet und die Menschen sich dort nicht zurückziehen können, sondern quasi roh und hilflos ausgeliefert sind. Und das verzeihen die Menschen eben auch nicht, dass so viele Tote sie sozusagen auch zu Grabe getragen haben. Und diejenigen, die jetzt sehr, sehr laut sind, die waren da sehr, sehr leise. Und das ist selektiv geworden. Es geht wirklich darum, wo stehe ich, wie bin ich positioniert? Und das ist eben der Unterschied zwischen Betroffenheit und Meinung. Und da gibt's einen Riesenunterschied. Mhm. Und wenn ich jetzt mit meinen iranischen Freundinnen darüber rede, ich meine, das sind schlaflose Nächte, da müssen wir nicht drüber reden. Denn eigentlich ist sozusagen dieser Wunsch seit 47 Jahren da und man hat immer das Gefühl, jetzt könnte es soweit sein. Aber vor ein paar Wochen und Monaten hatte man wirklich das Gefühl, jetzt könnte es soweit sein. Und dass das wieder nicht geklappt hat, das ist eine bittere Pille, die auch die Frauen in meinem Alter schlucken mussten, weil sie an ihre Väter gedacht haben wiederum, ne, die das nicht mehr erleben werden. Und das zeigt natürlich diese Gesamtsituation, weil auch dieser ganze Krieg, Wirtschaftskrieg um die Straße von Hormuz, und auch die Expertise, die diesbezüglich dann zu Rate gezogen wird, die das dann alles immer beschreiben, hat wenig mit der Lebenswirklichkeit der Menschen vor Ort zu tun. Und ich glaube, dass es darum geht, zu erkennen, dass wir uns nicht erpressbar machen lassen dürfen von so einem Gangsterregime, auf das man sich nicht verlassen kann. Was die eigene Zivilbevölkerung seit 47 Jahren an der Nase durch die Manege zieht und jetzt eben auch die Weltgemeinschaft und jetzt eben auch Trump. Und von dem Satz, das sozusagen, den Trump ja dann auch geäußert hat, ne, dass man auf dem Weg ist zu helfen, bis hin zu, wir werden eure Zivilisation zerstören. Also da ist eine Menge passiert. Ja, und das hat natürlich sehr viel Vertrauen gekostet. Und die bittere Wahrheit für die Menschen ist, niemand ist an diesem Regimesturz interessiert, sondern es geht um andere Machtinteressen. Und wie man damit umgeht, auch in Zukunft, das wird sich noch zeigen. Hm. Aber wie eng das miteinander zusammenhängt und zu glauben, dass man dann in Islamabad in 12 Stunden 47 Jahre Unterdrückungsapparat einfach so aushebeln kann, als wenn das alles nur ein Spiel wäre, das zeigt natürlich, wie verrückt diese Welt mittlerweile auch geworden ist. Und das hat Konsequenzen. Also diese Menschen, die wir zurücklassen. Und es ist jetzt nicht nur so, dass Europa beobachtender Akteur ist, sondern wir sind mitbeteiligt. Also wir tragen auch mit Verantwortung, die USA sowieso. Und die Frage wird sein, Stichwort die Spur des Geldes, wie viele Jahrzehnte haben auch die Demokraten in den USA die Kinder der Islamschergen gewähren lassen, auch in den eigenen Staaten und Ländern. Und das kommt ja jetzt erst alles raus. Die Wahrheit kommt ja jetzt erst ans Licht. Und ich sehe dort schon Parallelen. Also auch die Appeasement-Politik, die uns böse vor die Füße gefallen ist, weil man immer gesagt hat, ja, die Atomverhandlungen müssen weitergehen. Und die Menschen aus dem Iran haben immer gesagt, die besten Atomverhandler, die gehen gerade auf die Straße. Das sind die, auf die ihr euch verlassen könnt. Und die USA haben Stand jetzt diesen Krieg nicht gewonnen, ja, weil die Ziele nicht erreicht worden sind. Und jetzt versucht sich jeder sozusagen als Sieger zu repräsentieren, aber eigentlich haben alle verloren. Und dieser Vertrauensbruch, der hat Auswirkungen. Und zwar nicht nur für die Region, sondern vor allem für die Gesellschaften, in denen wir hier gegenwärtig leben. Und deswegen glaube ich auch, es findet diese Fragmentierung statt, findet die Radikalisierung statt, weil man ja auch sieht, dass die Sachen sich verändert haben. Und eigentlich sind wir ja mittendrin auch in diesem Konflikt zwischen Russland, China und den USA. Aber im Iran wird es eben ausgetragen. Und deswegen glaube ich, ist diese Geschichte mit Orban und Ungarn gestern auch so wichtig, weil er natürlich jemand war, der sehr gefährlich war. Und der auch Europa mitgefährdet hat, stellvertretend, ist ja nicht als Einzelperson, sondern es zeigt eben, wo es hingehen muss. Und Europa muss zum Mittelpunkt gemacht werden. Damit habe ich ja vorhin angefangen und das möchte ich nochmal betonen, dass es darum geht, auch klar zu machen, dass dieses Europa bewahrt und beschützt werden muss als Ort des Friedens und der Freiheit, wie es einst mal gedacht war, nämlich nicht nur als Staatengemeinschaft, sondern auch als Wertegemeinschaft. Und wo das nicht mehr passiert, da wird es auch gefährlich. Da schützen wir und immunisieren wir uns auch nicht. Und die Appeasement-Politik, die wir uns rausgenommen haben in Bezug auf den Iran, wir denken ja immer, das ist alles so weit weg. Aber diese Leute, die in Pakistan verhandelt worden sind, die haben Blut an den Händen kleben. Das waren teilweise Leute, die auch für Morde in Wien verantwortlich waren. Beispielsweise an kurdischen Oppositionellen, ja, die hier auch verhaftet worden sind. Das heißt, der Arm der Islamischen Republik geht über den Iran hinaus. Und das seit Jahrzehnten. Und was parallel passiert, das sehen wir ja auch sehenden Auges. Und dass wir dieselben Fehler jetzt machen in Syrien, dass wir dort einen Interimspräsidenten legitimieren, der sich an die Macht geputscht hat mit Hilfe von Islamisten, dass so jemand den roten Teppich ausgerollt bekommt, dass so jemand von unserem Bundespräsidenten empfangen wird, das ist so ein Verrat, das ist so gefährlich, das ist so naiv, ja? Also wir werden damit ja auch den Islamisten zum Fraß vorgeworfen. Und dieser Terror ist ja nicht sozusagen territorial, der ist dezentral organisiert. Und auch da belohnen wir dann wieder das Radikale, weil die IS-Kämpfer, die sich an die Macht geputscht haben, gemeinsam mit Al-Shara, die sind Teil dieser Struktur. Ja, das sind Menschen, die auch teilweise an den Morden unserer Frauen und des Völkermords beteiligt waren und die sind straflos davongekommen. Ja, auch das Al-Hol-Camp, was sich aufgelöst hat. Ja, wo sind denn jetzt die ganzen Kämpfer und Kämpferinnen? Das hat Auswirkungen. Ja, diese Menschen sind ja jetzt sozusagen freigekommen. Und was ist denn der IS? Es ist eine Ideologie. Und die bedingt sich übrigens auch, das nenne ich ja die bösen Zwillinge. Also wenn wir das auch als Mitte der Gesellschaft nicht adressieren, nicht benennen, weiter den Kopf in den Sand stecken, dann profitieren am Ende die Rechtsextremen und Rassisten. Weil die nähren sich gegenseitig, die brauchen sich gegenseitig. Das sind Brüder im Geiste. Und was wir versuchen, ist genau da immer wieder zwischenzugehen und zu stören. Naja, und dass das verheerende Folgen hat, das muss ich Ihnen ja nicht sagen.
Ja. Aber jetzt haben Sie auch gesagt, das kann zu einer Fragmentierung führen und zu all den Entwicklungen, die Sie gesagt haben. Mich interessiert auch noch, wie aus Ihrem Blickwinkel als Journalistin und aber auch natürlich Aktivistin, Es ist ja schon wirklich unfassbar, was jetzt in den vergangenen 3-4 Jahren an neuen Konflikten, die zwar vielleicht immer geschwelt haben, aber die jetzt ausgebrochen sind mit Russland und Ukraine, Israel, Gazastreifen, Afghanistan, Syrien, sind eigentlich auch Konfliktherde, die nur so an der Oberfläche als gelöst aussehen. Und jetzt auch dieser neue Konflikt mit dem Iran. Die Frage, die ich mir schon noch stelle, ist, es gibt Menschen, die sich damit beschäftigen, weil sie es beruflich müssen, so wie wir, wie die Politik oder auch Menschen, die eben aufgrund ihrer Herkunft sich dafür interessieren und da irgendwie eine Meinung haben. Aber es gibt auch eine große Gruppe von Menschen, die irgendwann sagen, das ist mir alles zu viel, das will ich alles nicht mehr, kann das nicht mehr. Was kann man machen, um dieses Gefühl der Machtlosigkeit und auch des Desinteresses nicht aufkommen zu lassen?
Ja, diese Überforderungslähmung, die ist ja teilweise sogar nachvollziehbar. Also die beobachtet man ja sogar manchmal an sich selber und die ist auch nicht so ungesund, wie man denkt, weil manchmal muss man ja auch aussteigen, um wieder Kraft zu tanken. Aber zu sagen, ich halte mich raus oder ich bin nicht politisch, ist ein Privileg. Ja, also
ja, das kann ich nur dann machen, wenn nicht meine Familie dort
wenn man nicht betroffen ist.
Bombenhagel hat oder stirbt.
Und deswegen ist das ein Riesenunterschied, glaube ich. Ob man betroffen ist, dann ist es alternativlos, wie in unserem Fall, wenn es um Existenzfragen geht, dann müssen wir immer wieder da rein, aber wir kämpfen eben nicht nur für uns, wir kämpfen ja auch für Deutschland, für Europa, für die Bewahrung dieser Werte und für die Glaubwürdigkeit und wir können nur mit Überzeugungskraft dafür sorgen. Solidarität lässt sich nicht erzwingen, wir können was vorleben und wir dürfen uns nicht infizieren lassen, auch wenn das jetzt pathetisch klingt von dem Hass. Und es ist gar nicht so einfach, wenn man dieses Nietzsche-Zitat, ne, wenn man von diesen Monstern umgeben ist, dass man nicht selber einer wird, muss man aufpassen. Also das Buch heißt Wut und Wärme und auch ich muss immer wieder mich an die Wärme erinnern, weil das geht ganz schnell. Und dann kippt es natürlich auch. Und wir müssen, auch wenn das komisch klingt, aber die besseren Angebote machen. Und wenn die Gefährlichen plötzlich cool werden, dann wird's gefährlich für uns. Und da müssen wir aufpassen. Da müssen wir gegenhalten. Und da müssen wir auch, gerade als Journalistin, Geschichten erzählen. Hörbar machen, sichtbar machen, Agenda-Setting, Storytelling. Auch eine gute Geschichte ist eine Geschichte. Und Sie haben das beschrieben, dass die Geschichte meiner Mutter Sie berührt hat. Auch das ist eine Form von Integrationspolitik, die wir da machen. Das hat da so einen ganz tiefen, ideellen Wert. Und wir machen Angebote und wir haben gemerkt, dass die Menschen mitgehen. Das heißt, diese Schwesternschaft, die wir beschreiben, die hat sich schon längst verselbstständigt. Und wir müssen mobilisieren. Wir müssen auch besser mobilisieren als die anderen. Wir müssen Möglichkeitsräume schaffen. Wir müssen die Tür zur Liebe öffnen. Und das schaffen wir, indem wir uns wieder in die Augen sehen. Und das Digitale ist genauso wichtig. Das möchte ich jetzt hier nicht abstreiten. Die Parallelität muss sozusagen auch gewahrt werden. Aber es muss auch wieder was wert sein, der Wert der Werte. Ich muss nicht selber Teil sozusagen des Problems werden, um stattzufinden. Und da haben wir, glaube ich, alle eine Verantwortung. Und wir wissen alle, wie es funktioniert. Ich wüsste genau, was ich machen müsste, populistisch, damit es funktioniert. Aber wir haben ja eine Verantwortung. Und wenn überhaupt Populismus, dann für Menschenrechte, dann für Demokratie. Und da auch ein bisschen mutiger. Also dann nicht immer dieses überkorrekte, oh ja, nee, aber ich weiß ja nicht, und wenn dann und dann das und hier. Mach einfach. Ja. Und in diesem Machen liegt wahnsinnig viel Kraft. Wahnsinnig viel Kraft. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir in dem Buch beschreiben, wie das geht, einfach zu machen. Weil das Besondere am Kollektiv ist ja, oder an dem echten Wir, nicht dem Gelogenen, dass selbst wenn du mal kraftlos bist, du kannst liegen bleiben und die anderen stehen für dich auf. Und dann fängt es ja an, spannend zu werden. Und das ist das, was sozusagen auch radikalisierte Gruppen uns voraus haben, nämlich diese Identitätsstiftung. Und Homogenität kann in so einer Zeit von Überforderungslähmung wahnsinnig attraktiv sein. Teil von etwas zu sein, entledigt dich auch, ja, und nimmt dir das Denken ab. Pustekuchen, ne? Weil so fängt alles an. So fängt alles an und deswegen müssen wir weiter unbequem bleiben und auch sozusagen die Solidarität über die eigene Betroffenheit hinaus.
Also, am Ende des Buches haben Sie dann auch, weil Sie sagen, machen, auch ein Manifest der Schwesternschaft formuliert mit 7 konkreten Forderungen. Darunter zum Beispiel, dass eben, weil wir es gerade angesprochen haben, digitale Bühnen nicht zum rechtsfreien Raum werden sollen oder dass Sie eine Gesellschaft fordern, in der diejenigen eine Bühne bekommen, die wirklich etwas zu sagen haben. Ich habe mich gefragt, ob ich Sie persönlich fragen kann, welche der 7 Forderungen, ich möchte das nicht alle einzeln aufzählen, weil dazu sollen die Menschen das Buch lesen, aber welche Ihnen persönlich am wichtigsten ist und wo dieses Machen am stärksten zu spüren ist, weil es ist natürlich jetzt, pardon me, einfach zu sagen, wir fordern das, ja, aber was kann denn wirklich daraus passieren?
Aus einer Lebenserfahrung.
Und vor allem, wer soll diese dieses Manifest hören, diese Forderungen hören und wer kann sie dann auch umsetzen?
Also in erster Linie Zivilgesellschaft und auch politische Entscheidungsträger sind ja Teil einer Zivilgesellschaft. Die haben ja auch eine persönliche Meinung. Mhm. Die haben auch Kinder, die stellen sich auch die Frage, wie sie künftig leben wollen. Und ich glaube schon, dass dieses Thema digitale Gewalt im Netz ist für mich jetzt gerade ein Kernthema, weil sich daran sehr viel entlang verhandelt. Und die Tatsache, dass wir Frauen jeden Morgen mit Ängsten wach werden müssen, ob wir die Nächsten sind, die gecancelt werden, attackiert werden, nimmt uns auch unsere Greatness übrigens. Und wir möchten auch in der nächsten Generation unseren Kindern und Enkelkindern und Nichten und Neffen vorleben, es lohnt sich, was zu tun und was zu wollen vor allem. Also wann ist das passiert, dass uns sozusagen auch dieser Bezug, sage ich jetzt, auch stattzufinden, auch in der ersten Reihe sitzen zu wollen, was zu wollen, das kann nicht falsch sein. Und das darf niemals von Geschlecht abhängig sein. Und da stecken wir gerade neben den Projekten, die wir ja sowieso auch umsetzen, ja, sehr viel Überzeugungskraft und Arbeit rein, weil hier geht's ja auch um uns alle. Und das finde ich auch toll. Ich will nicht so tun, als wenn wir Frauen das bessere Geschlecht wären. Da habe ich auch schon andere Erfahrungen gemacht. Was ich aber toll finde gerade ist, dass sehr viele Frauen begriffen haben, dass wir uns nicht mehr gegeneinander aufrechnen und aufwiegeln lassen, sondern jeder hat eine Geschichte. Und es ist bei mir wirklich erfahrungsgemäß so, dass wenn ich zum Beispiel ein Foto gepostet habe mit einer tollen Frau, kommt 3 Sekunden später irgendein Kommentar, ja, die ist aber so und so. Du bist ja ganz toll, aber die. So auf solche komischen, billigen Tricks dürfen wir nicht mehr reinfallen. Also diese Pick-Me-Mentalität kann ich gar nichts mit anfangen. Und übrigens auch generell, losgelöst vom Geschlecht, wenn man einen gewissen Status erreicht hat, dann ist deine Aufgabe, Platz zu machen, Schall zu verstärken und auch zu begreifen, dass du für viele Menschen sprichst. Also wenn du dann auf einmal anfängst, Teil des Systems zu werden, nicht mehr zu hinterfragen, nicht mehr zu konfrontieren, dann bringt das alles nichts. Und da glaube ich eben auch, dass dieses Thema, oder anders gefragt, was könnte das für eine Welt sein, wenn wir das Gefühl hätten, wir können uns voll entfalten. Also zum Beispiel meine Schwestern und ich, wir haben noch gar nicht angefangen. Und warum wir, die wichtigere Frage lautet, warum schreibt ihr jetzt erst das Buch? Mhm. Und meine Antwort ist, die Angst war größer. Die Angst war größer in der Vergangenheit als die Überzeugung und der Wunsch. Und das hat sich jetzt geändert. Mhm.
Aber ihr habt eben auch einander. Das ist schon wichtig, auch das zu betonen. Und ich habe mich gefragt, dass jemand, die, jetzt bin ich sehr ehrlich, als Einzelkind ist, was kann denn diese Blutsverwandtschaft von so vielen Geschwistern und vor allem von so vielen Schwestern, was könnt ihr mitgeben jemandem wie mir, die keine
so
Geschwister hat?
So wie wir aufgewachsen sind.
Genau, also wie kann ich sozusagen das auch ohne leibliche Geschwister in mein Leben
integrieren? Ja, durch Gegenüberschaften. Also durch Selbstverständigungsprozesse, indem wir uns begegnen, in den Austausch gehen und feststellen, du musst ja gar kein Tekkal sein, um diese Wärme zu spüren. Das ist das, was ich meine, dass die Schwesternschaft über die Kernidentität hinausgeht, sondern das ist eine spirituelle Frage dessen, an welchem Platz ich sein will. Und wir sind zum Beispiel so groß geworden, wir hatten sehr, sehr viele Freunde, die Einzelkinder waren. Die sind alle bei uns gelandet. Manchmal auch sehr Scheidungskinder. Und bei uns war es immer so, die goldene Regel, wurden keine Fragen gestellt, sondern die wurden dann mit an den Tisch gesetzt. Meine Mutter hat alle versorgt und dann wurden die Aufgaben verteilt. Das heißt, alle waren auch nützlich, alle mussten mit anpacken und jeder von uns da draußen, auch Einzelkinder, haben die Möglichkeit, ihr Leben zu gestalten und auch Teil von Kollektiven zu sein, die sie wichtig finden. Ich glaube, was umgekehrt gefährlicher ist, ist die emotionale kollektive Aneignung und dadurch auch eine Radikalisierung, die damit einhergeht, weil man dann plötzlich dieses Gefühl spüren will. Also auch da bei Sinn und Verstand zu bleiben, finde ich auch wichtig. Und dann habe ich schon das Gefühl, dass da ein Raum aufgeht und dass wir den aber auch bedienen müssen. Der ist eben nicht selbstverständlich, aber diese Sing-Sang-Untergangsstimmung, die nervt mich, wenn ich ehrlich sein darf.
Sing-Sang-Untergangsstimmung, schön gesagt. Ja,
weil wenn wir immer noch das Gefühl haben, wir haben genug zu jammern, sind wir immer noch privilegiert. Weil da, wo ich sonst unterwegs bin, kann man sich das nicht erlauben. Und da ist man froh über alles, was man haben kann. Und das ist auch so etwas, was ich mir immer bewahren will. Wenn ich morgens nicht mehr aufstehe und dankbar bin für meinen Kaffee oder meine Freiheit oder dieses kurze Gefühl, ich kann machen, was ich will. Ach so, ja stimmt, es hat zwar Konsequenzen. Ich kann machen, was ich will, heißt dann auch, meinetwegen attackiert zu werden, unangenehme Gespräche zu führen, nicht gut gefunden zu werden. Das gehört auch zum Leben dazu. Aber ich entscheide das selber. Und das finde ich wahnsinnig wertvoll. Und deswegen nochmal, wann ist es passiert, dass wir insbesondere in den liberalen Ländern das Gefühl dieses Selbsthasses entwickelt haben? Auf unsere Kultur, die eigene, die Absage von Freiheit, also eine Freiwilligkeit von Unfreiheit. Was ist denn los mit uns? Und das ist etwas, wo ich sage, nee, Leute. Also das konfrontiere ich dann auch gerne, weil dieser Duft der Freiheit, der war für uns auch nicht selbstverständlich, den mussten wir uns erkämpfen. Und das machen wir gerne teilbar. Und das machen wir nicht nur mit dem Buch, sondern eben auch mit unseren Organisationen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, was wir gestern oder ich gestern erleben durfte, auch in Wien, in der Volksbühne, unter der Überschrift von Wien nach Rojava, das war eine Solidaritätsveranstaltung. Und da waren junge Menschen, alte Menschen, verschiedene Menschen. Und das war auch echt. Und das war lebendig. Und das war Solidarität. Und das gibt einem was. Das heißt, wir müssen auch uns umeinander kümmern und dafür sorgen, dass wir auch alle Holz nachlegen. Und das heißt jetzt nicht, dass wir da draußen keinen Krieg haben oder Krise. Aber Krise ist immer. Und I'm sorry, trotzdem geht das Leben weiter. Wir sind noch nicht tot.
Schön gesagt. Danke für den Besuch und alles Gute.
Dankeschön.
Das war Was wichtig ist am Freitag mit Düsen Tekkal. Das komplette Interview gibt's auch auf YouTube. Den Link finden Sie in den Shownotes. Ebenso weiterführende Links zum Buch Wut und Wärme aus dem Brandstätter Verlag. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch gleich unseren Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl. Feedback freut uns immer. Schreiben Sie uns an podcast@diepresse.com. Danke fürs Zuhören. Haben Sie ein wunderbares Wochenende. Machen Sie es gut und bis bald.